SWR 2 Forum. Küss die Hand. Ist Benimm wieder in? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Es scheint aus der Zeit gefallen und doch ist es das wichtigste gesellschaftliche Ereignis Österreichs. An diesem Donnerstag wird der Wiener Opernball eröffnet. Für die mehr als 5000 Besucher gilt eine strenge Kleiderordnung. Die Frauen im langen, eleganten Abendkleid, die Herren im Frack. Millionen Zuschauer werden das Spektakel am Fernseher verfolgen und gemeinsam mit den Tanzpaaren im Walzertakt schwelgen, auch in Deutschland. Doch nicht nur die Promis beim Opernball feiern gerne traditionell. Land auf, Land ab zelebrieren Abiturienten ihren Schulabschluss mit aufwendigen Events, inklusive Eröffnungstanz und Gala-Uniform. Warum sind Handkuss, Knicks und Gesellschaftstänze so beliebt? Erleben wir eine Renaissance der Etikette? Und lebt die Generation von morgen nach den Regeln von gestern? Darüber sprechen wir heute mit der Historikerin Prof. Dr. Monika Wienfort von der HU Berlin, dem Kulturwissenschaftler und Philosophen Prof. Dr. Thomas Macho aus Wien, sowie Prof. Thomas Schäfer-Ellmeier. Er ist Tanzlehrer, Benimmexperte und war langjähriger Zeremonienmeister des Wiener Opernballs. Herr Schäfer-Ellmeier, der Wiener Opernball gilt als Höhepunkt der Ballsaison. Dabei gibt es ja jedes Jahr eigentlich über 300 andere Tanzbälle in Wien. Was macht den Opernball denn so besonders?
Zunächst einmal, dass es das einzige Ballfest in der Wiener Staatsoper ist, bei dem auch der ganze Raum, die ganze Staatsoper inklusive Bühne und Zuschauerraum zum Ballort wird, wo also die meisten Gäste tatsächlich dabei sein können. Und natürlich ganz entscheidend für jeden Ball und besonders auch den Opernball ist das Publikum. Und da sind halt doch sehr, sehr viele Wiener, die ohnehin schon sehr ballaffin sind und die eben wissen, wie man so ein Ballfest richtig feiert.
Herr Macho, wenn Sie auf den Wiener Opernball eingeladen werden würden, würden Sie hingehen?
Jetzt nicht mehr. Früher wäre ich völlig gegangen, aber ich habe einen einzigen etwas nobleren Ball in meinem Leben erlebt und das war der Philharmonikerball im Jahr 2000, 2001 und heute würde ich mir nicht mehr zutrauen, auf einen Ball zu passen.
Erzählen Sie mal kurz von Ihren Eindrücken. Was ist das? Wie kann man sich das vorstellen, so ein
Ja, der Philharmonikerball ist ja im Musikvereinsgebäude, im Unterschied zum Opernball, der eben in der Wiener Staatsoper stattfindet. Und ja, das ist halt ein großes Fest mit entsprechend anspruchsvoll gespielter, aber leichter Musik, zu der getanzt werden kann. Natürlich wird gegessen, getrunken und sehr viel an mehr oder weniger explizitem Networking getrieben, wie man das heute nennt. Das heißt, die Gäste, auf die Herr Schäfer-Ellmeier schon zu sprechen kam, sind ganz wichtig, weil man sich dort eben trifft. Und das hat auch was zu tun mit der Tradition des Balls. Das wird ja immer wieder gern auf den tanzenden Wiener Kongress von 1815 zurückgeführt und damit auf eine bestimmte Art der entspannteren Diplomatie. Und die wird, glaube ich, heute noch getrieben.
Frau Wienfort, Knicks und Handkuss, weiße Handschuhe und Krönchen. Das gesamte Zeremoniell beim Wiener Opernball ist ja alles andere als modern. Wieso kommt es, dass dieses Event trotzdem nicht aus der Mode ist?
Ja, es ist gar nicht leicht zu sagen, was eigentlich modern ist. Modern bedeutet ja eigentlich, dass bestimmte Formen, die schon lange existieren oder manchmal eben auch erst seit kürzerer Zeit existieren, zu neuen Zwecken angepasst werden. Und von daher kann man auch sagen, auch Handküsse, auch Handschuhe, auch Etikette werden offenbar erfolgreich in das heutige gesellschaftliche Bedürfnis zu zumindest von großen Teilen der Bevölkerung und also aus Berliner Perspektive nach Wien gesehen, vielleicht doch eher auf österreichische Bedürfnisse angepasst.
Herr Schäfer-Ellmeier, Sie geben seit vielen Jahren Etikettekurse in Ihrer Tanzschule. Gibt es denn eigentlich in den letzten Jahren ein gesteigertes Interesse an Knigge und Co.?
Ich kann das nur aus meiner Warte natürlich beurteilen. Ich weiß nicht, wie viele sonstige Etikettkurse so in Österreich stattfinden. Ich selbst muss ungefähr 100 Seminare leiten jedes Jahr. Also die sind nicht in der Tanzschule, sondern vor allen Dingen für verschiedene Unternehmen, Business-Etikett. Und daher glaube ich schon, dass das Interesse sehr hoch ist. Ich habe jetzt im Oktober mein neues Buch herausgebracht und ich hatte, das ist das 9. Etikettbuch, das ich geschrieben habe. Und noch keines hat so reißenden Absatz gefunden wie dieses. Nach einem Monat mussten wir schon die zweite Auflage herausbringen. Und das zeigt irgendwie, dass da schon zumindest ein sehr großes Interesse besteht. Ich habe nur den Eindruck, die meisten Leute haben das Interesse, dass andere sich gut benehmen, sie selber nicht so unbedingt.
Herr Machow, weshalb sehnen sich so viele Menschen nach Etikette, nach Glanz und Gloria, wie es eben dann auf solchen Festen wie dem Wiener Opernball zelebriert wird? Woher kommt das?
Ja, zunächst mal muss man vielleicht darauf hinweisen, dass der Wiener Opernball eben auch im Fernsehen übertragen wird und insofern nicht nur ein Ballereignis in einem wunderbaren Ambiente ist, sondern eben auch ein Medienereignis. Und das ist ja was vergleichsweise Neues, ebenso wie die schlichte Etikettaufforderung, die wir zu Beginn dieser Aufzeichnung erhalten haben, dass wir nämlich unsere Handys abschalten sollen. Das ist inzwischen ja auch üblich in Kinos, bei Opernveranstaltungen oder Konzerten, dass man die Menschen darauf aufmerksam machen muss und dass das sozusagen zur neuen Etikette gehört, seine Verbindung zur Welt vorübergehend zu stornieren. Ich denke aber, dass das Interesse an Höflichkeit und Etikett sehr viel mit Umbruchssituationen zu tun hat. Das war schon im 19. Jahrhundert so und natürlich auch im 18. Jahrhundert, in einem Zeitalter der Revolutionen, der Gründung von Nationalstaaten. Das heißt, in einer Situation, in der eigentlich unklar war, wie man sich richtig benimmt. Und heute ist, glaube ich, das große Interesse an Etikette und Höflichkeit etwas, was in Zusammenhang steht, einerseits mit Medienumbrüchen und andererseits mit etwas, was damit zu tun hat, nämlich Globalisierung. Es gibt eine ganze Menge von Ratgebern, die sich vermutlich auch ganz gut verkaufen, die eben darüber informieren, wie man sich etwa als Manager, der rasch zu einer Verhandlung nach Japan oder nach China reisen muss, wie man sich dort richtig benimmt und was die Höflichkeitserfordernisse in diesen Ländern dann ausmacht. Und dieser Globalisierungsdruck in Bezug auf richtiges Benehmen, der hat zweifellos zugenommen und stärkt und steigert das Interesse an Höflichkeit. Höflichkeit ist also ein Symptom von Umbrüchen.
Globalisierung, Internet, neue Phänomene, vielleicht auch eine neue Unübersichtlichkeit. Frau Wienfort, ist das vielleicht so ein bisschen der Grund dafür, dass wir uns wieder zurückwenden, dass wir mehr auf alte Traditionen schauen?
Vielleicht kann man zwei Punkte noch mal ein bisschen schärfer ausdrücken. Also dieses Interesse an Business-Etikette und die Vorstellung, dass man gesehen wird bei der Ausübung von richtigem Benehmen. Das hat auch was mit Ökonomie und Wirtschaft zu tun. Also dahinter steht auch eine Ökonomisierung des geselligen und gesellschaftlichen Lebens, das wir manchmal vielleicht dann doch nicht so sehen, wenn wir nur ja die Repräsentationselemente sehen. Und der zweite Punkt ist vielleicht, dass es schwieriger ist für den Einzelnen, seine Position ja in der Gesellschaft, in der Wirklichkeit zu finden. Es gibt viele Darstellungen der Geschichte der Bundesrepublik jetzt aus jüngster Zeit, die sich mit dem Streben nach Sicherheit befassen und die eher für die Politik, aber auch für die Gesellschaft, für die Kultur so eine Vorstellung von Sicherheitsstreben des Einzelnen auch in der Positionierung ja bei gesellschaftlichen Ereignissen und in gesellschaftlichen Ereignissen suchen. Und wenn ich weiß, wie ich mich benehmen soll und das gegebenenfalls nachschlagen kann in einem Buch, dann fühle ich mich sicherer.
Herr Schäfer-Ellmeier, eigentlich hatte man in den letzten Jahren ja das Gefühl, dass es doch alles immer informeller geworden ist. Also Sneakers, die Turnschuhe sind salonfähiger geworden und überall wird man mit Du angesprochen. Erleben wir gerade so eine Kehrtwende zurück hin zu traditionelleren Umgangsformen?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube schon, dass dieser Trend, speziell was die Garderobe angeht, immer lockerer wird. Wir Männer steuern da auf eine Situation zu, durch unser zunehmendes Modebewusstsein, in der die Damen schon seit langem sind. Wir müssen uns viel besser überlegen, was wir anziehen werden und so weiter. Das ist, glaube ich, schon ein Trend, der nicht mehr rückgängig gemacht wird. Aber was ich glaube, dass man, wie Sie schon gesagt haben vorhin, die Sicherheit ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Man kann natürlich viel selbstsicherer auftreten, wenn man sich bewusst ist, ich kenne mich aus mit diesen Benimmregeln und Umgangsformen, die ja ein ganz wesentlicher Teil unserer Kommunikation sind. Besonders eben im Beruf, dass man dort möglichst authentisch, natürlich sich bewegen möchte. Und das hilft natürlich, wenn man dieses Allgemeinwissen beherrscht.
Frau Wienfort?
Der Trend ist eher, dass beides existiert, nebeneinander und in derselben Person. Ich kann mich in beruflichen oder privaten Zusammenhängen einerseits ganz zwanglos benehmen, anziehen, was ich möchte, was mir gefällt und gleichzeitig oder am nächsten Tag bei einem repräsentativen Ereignis gegebenenfalls im Ballkleid auftreten und darauf bestehen, dass meine Herrenbegleitung im Frack kommt. Also beides kann in einer Person existieren und das ist vielleicht doch neu verglichen mit vielen anderen historischen Situationen, die wir erlebt haben.
Herr Machow, jetzt würde mich aber nochmal interessieren, inwiefern das eine Nostalgie ist, die da auch eine Rolle spielt. Also laut einer YouGov-Umfrage finden 3/4 der Deutschen, dass man früher höflicher war. Das heißt ja auch, es gibt ein Bild von einer positiven Vergangenheit. Und wenn es auch so ein gesteigertes Interesse an Etikette geben mag, dann heißt es ja auch, es hat was mit Nostalgie zu tun. Sehen Sie das auch so? Ist das der Grund?
Ja, nur halb. Also ja. Die Nostalgie wird ja relativ oft angerufen und wenn man es dann genau überprüft, stellt man fest, dass es sich doch auf der Fähigkeit unseres Gedächtnisses aufbaut, die guten Dinge besser und genauer zu erinnern als die miserablen. Und dieser Glaube, dass früher alles besser war, der ist zwar verbreitet, aber wenn man dann zum Beispiel Filme aus der Zeit ansieht, die vielleicht nicht nur jetzt Komödien sind, dann stellt man plötzlich fest, naja, so viel besser war das vielleicht nicht. Und wenn man zum Beispiel von dem guten und tollen Essen in den 50er Jahren schwärmen wollte, dann würde man rasch eines Besseren belehrt durch einen schlichten Blick in die Speisekarten, die damals gängig waren.
Die Historiker nennen das Fresswelle der 50er Jahre, das ist genau, nicht so attraktiv.
Genau, ganz genau. Und von daher glaube ich, also Nostalgie ist verbreitet, aber hat eben was mit dieser Ausblendung von Negativen zu tun. Und ansonsten vielleicht nur ganz kurz noch zu Frau Wienfort auch, dass wir das in einer Person verkörpern können, stimmt natürlich einerseits und andererseits natürlich auch wieder nicht. Ne? Ich sehe immer, wenn ich die Opernballübertragungen kurz einblende, sehe ich immer die unzähligen Couch-Potatoes vor sich, die sozusagen in Jogginghose und Schlabbershirt auf dem Sofa sitzen und in gewisser Hinsicht vielleicht auch ganz froh sind, dass sie nicht mit Frack und Abendkleid unterwegs sein müssen. Und natürlich gibt es auch sehr viele Menschen, das hat dann auch wieder mit dem Ökonomieaspekt zu tun, die sich Abendkleider und Frack so ohne weiteres gar nicht leisten könnten und wollten. Das heißt, die auch sinnvollere Investitionsmöglichkeiten für ihr Erspartes kennen, als die Investition in so herausragende und doch nur bei wenigen Gelegenheiten funktionale Kleidungsstücke.
Also der Fernsehzuschauer ist einerseits erlöst davon, da sich so in Schale zu schmeißen. Andererseits fragt man sich ja auch, naja, er könnte sich ja auch über diese astronomischen Ticketpreise aufregen und einfach sagen, naja, da schaue ich jetzt einfach auch nicht zu.
Tut er ja auch nicht. Nee, ein Kollege von mir hat einmal da den Begriff der Interpassivität geprägt dafür. Das war Robert Pfaller. Und man kann dann sozusagen aus dieser Position des Zuschauers, des Publikums am Sofa auch genießen, dass man etwas mitbekommt, was andere für einen machen müssen. So ähnlich, Robert Pfaller hat das eben immer gern verglichen, mit dem canned laughter, das heißt mit dem Lachen, das aus der Konserve kommt zu etwaigen Shows oder witzigen TV-Serien. Da lacht das Fernsehen schon für mich. Ich muss nicht einmal mehr lachen und mich amüsieren.
Das ist ja auch immer eine gewisse Ambivalenz. Viele sehen sich Prinzenhochzeiten mit Begeisterung im Fernsehen an, um dann aber nachher doch zu sagen, dass es doch eigentlich teuer und überflüssig ist. Also genau, das ist dann so zwei Seelen in einer Brust.
Mhm. Aber dazu muss ich schon mal was sagen. Es ist ein Riesenunterschied, ob Sie beim Opernball in der Staatsoper sind oder den auf der Couch im Fernsehen verfolgen. Weil die Dinge, die man Ihnen im Fernsehen da vorkaut, sind natürlich absolut nicht das, was sich wirklich dort im Ball abspielt. Die Kamera fokussiert natürlich immer auf irgendwelche Leute, die besonders auffällig sind oder irgendetwas Ungewöhnliches machen, während sie dort wirklich ein ganz, ganz tolles Ballfest erleben. Und die Preise, die tatsächlich natürlich sehr, sehr hoch sind, haben immerhin einen positiven Effekt. Sie kommen nämlich der Kultur zugute. Sie stehen ja komplett der Wiener Staatsoper zu und daher ist das sozusagen auch ein Sponsoring für die Kultur.
Was ja auch historisch immer richtig ist, weil Repräsentation mit Wohltätigkeit historisch eng zusammenhängt.
Herr Schäfer-Emmerich, was gehört denn eigentlich alles an Regelwerk zu diesem Opernballabend dazu? Was sagen Sie zum Beispiel Menschen, die sich vorbereiten möchten auf diesen Abend? Was muss man denn alles wissen, so an Umgangsform, wie man sich da so zu verhalten hat?
Ist eigentlich nicht wahnsinnig kompliziert. Es gibt doch einen Dresscode und der ist natürlich einzuhalten. Warum? Tanzen ist absolut, stimme ich Ihnen voll zu, Frau Winfort, ist ganz essentiell, weil Ballare heißt ja herumschleudern, herumwirbeln, tanzen. Und da unterscheidet sich eben ein Ball von einem Galaabend. Und es ist sicher gut, wenn man tanzen kann. Und es wird ja immer behauptet, dass die Männer nicht gern tanzen. Aber wenn Sie sich das ansehen bei unseren Bällen, die Tanzflächen sind gerammelt voll und 50% der Leute dort sind Männer. Also es gibt durchaus sehr viele Männer, die gerne tanzen. Und das ist also schon wichtig, dass die Kleidung, auf die ich vorhin zu sprechen kommen wollte, ist, glaube ich, deshalb auch so entscheidend, weil sie natürlich ganz wesentlich die Atmosphäre einer Veranstaltung beeinflusst. Und deshalb darf man auch nicht in den frühen Morgenstunden dann sein Sakko und seine Fliege ablegen und solche Dinge, weil das eben bis zum Schluss ein Ballfest sein soll. Dann würde ich halt sehr empfehlen, dass man sehr früh hingeht und möglichst ungestresst hingeht, weil er schließlich, wie Sie schon angemerkt haben, hat sehr viel Geld ausgegeben hat für diesen Abend und dann sollte man ihn auch genießen. Und da habe ich so einen Appell an die Männer, sie brauchen Geduld gegenüber den Damen. Während man selber, sagen wir so, in 10, 15 Minuten einen Frack angezogen hat, ist es weit schwieriger, sich schon einmal für das richtige Balloutfit zu entscheiden für eine Dame. Und da kann man nicht nervös werden oder irgendetwas, sondern muss das wirklich akzeptieren. Denn eine Frau, die sich in ihrer Kleidung nicht wohlfühlt, wird an dem Abend auch keinen solchen Genuss haben. Und das steht dir natürlich zu. Dann gibt's alle übrigen Benimmregeln halt, wie grüßen, richtig vorstellen, einfach Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und vor allen Dingen gute Laune. Gute Laune gehört zum guten Benehmen, weil schlechte Laune eine Zumutung ist. Freundlich und zuvorkommend aufeinander zugehen und auf keinen Fall zu viel Alkohol trinken. Das ist ein Problem für manche Menschen scheinbar. Aber natürlich wird ein Ballfest nicht so schön sein, wenn da irgendjemand betrunken ist. Das stört andere und ist natürlich auch äußerst rücksichtslos. Und Rücksicht und Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, alle diese Dinge gehören ja besonders zum guten Benehmen. Das sollte man auch beachten.
Macho, Brot darf man nur brechen, Salat und Knödel soll man nicht mit dem Messer schneiden. Welchen Sinn haben denn solche Etiketteregeln? Die sind vielleicht auch so ein bisschen an der Grenze, aber was für einen Sinn steckt denn eigentlich dahinter?
Ja, zunächst war es natürlich der Versuch, sozusagen sich mit Hilfe zum Beispiel von Tischmanieren irgendwie, gerade in der bürgerlichen Gesellschaft, auch quasi das gehobene aristokratische Ambiente und den Nimbus, der dazugehört, zu verleihen. Ganz viel übrigens in der Geschichte des 19. Jahrhunderts kann man darauf zurückführen, dass Bürgertum eben Aristokratie zu spielen versucht. Das ist auch bis heute nicht ganz verschwunden. Umgekehrt muss man sagen, ich habe das tatsächlich als Kind noch gelernt. So Tischsitten und Tischmanieren, oft war das auch ein ziemlich mühsamer und schmerzhafter Prozess, weil man sich dauernd falsch verhalten hat. Heute würde niemand mehr im Traum, jedenfalls in meiner Umgebung, auf die Idee kommen zu monieren, dass man den Knödel mit dem Messer schneidet. Manche Knödel verdienen es auch gar nicht anders, statt mit der Gabel. Das ist so eine Regel, von der ich sagen würde, die ist längst im Orkus der Geschichte verschwunden und spielt überhaupt keine Rolle mehr.
Naja, wenn Sie sagen, dass manche Knödel es nicht anders verdienen, sagen Sie ja, dass eine Regel was dran ist.
Aber Sie würden immer noch finden, dass Sie die Ellenbogen vom Tisch nehmen sollten, oder?
Zum Beispiel, ja, das, genau. Das wird immer noch vielleicht immer noch eher berücksichtigt. Ja, genau.
Also Tischmanieren sind etwas schon sehr, sehr Wichtiges, denn gerade jetzt, um aufs Business zu sprechen zu kommen, ich stelle niemanden ein und ich bin da bei weitem nicht der Einzige, mit dem ich nicht vorher essen gegangen bin. Und wenn jemand dort wirklich schlechte Tischmanieren hat, ist das natürlich ein gewaltiger Minuspunkt. Das ist sehr, sehr unangenehm, wenn Leute sich bei Tisch nicht richtig benehmen, mit offenem Mund essen oder sogar reden mit vollem Mund und so verschiedene unangenehme Angewohnheiten haben. Das ist noch unangenehmer als viele andere Dinge, die auch unhöflich sind.
Aber Sie würden schon sagen, dass man Knödel nicht mit dem Messer schneidet?
Naja, Knödel mit dem Messer zu schneiden heißt für die Gastgeberin oder den Koch, dass der Knödel eben steinhart ist, dass man den nicht mit der Gabel zerteilen kann.
Das steckt dahinter. Es geht nicht um das Zerteilen, sondern um das Signal, das es gibt.
Ich würde ein paar Regeln mal durchgehen. Ich finde das ganz interessant. Wie ist es denn zum Beispiel mit der Regel? Also jetzt sind wir beim Restaurantbesuch. Soll der Mann im Restaurant den Wein aussuchen? Da wären wir auch bei der Frage der Geschlechterrollen.
Ja, also der Gastgeber hat ja eigentlich die Rolle, dass er Wein aussucht, der den Gästen schmeckt. Und daher wird er das nicht rücksichtslos machen, ohne irgendwie eine Umfrage zu starten, wer welchen Wein gerne möchte. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich, wenn ich zum Beispiel Gastgeber und Biertrinker bin, natürlich irgendjemanden brauche, der mir hilft. Und in meinem Fall ist das zum Beispiel meine Frau, die von Wein weit mehr versteht als ich und immer den Wein aussucht. Und deshalb glaube ich, ist das eine Frage der Kompetenz in dem Fall, wer den Wein am besten aussuchen kann.
Und Frauen die Tür aufhalten oder der Handkuss, Herr Schäfer-Ellmeier?
Naja, das sind ja nur Signale, die einfach eine gewisse Achtung, Respekt und Zuvorkommen und Hilfsbereitschaft zeigen und zu unserer Lebensqualität ganz wesentlich beitragen.
Da würde ich widersprechen. Also beides ist, glaube ich, nicht mehr nötig. Weder Handkuss noch Tür aufhalten. Wenn es Signale gibt, wenn Herren sehr aufmerksam sind und das Gefühl haben, dass eine Dame also gerne die Tür aufgehalten hätte, dann würde ich sagen, spricht nichts dagegen, dass er ihr dann den Gefallen tut. Aber beim Handkuss gehört doch in einer modernen Welt, in der Frauen gleichgestellt sind, Gleichberechtigung existiert oder zumindest existieren sollte, da hört es doch ein bisschen auf.
Frau Wienfurt, ich werde Ihnen natürlich sehr vehement widersprechen, denn das ist eine ganz entscheidende Errungenschaft meiner Ansicht nach unserer europäischen Kultur. Diese besonderen Zeichen gegenüber den Frauen, die ja andeuten und deutlich machen, dass die Frau in der Gesellschaft im Rang höher ist als der Mann. Und da hat sich Europa, wenn Sie zurückdenken an das alte Rom, ans Altertum, ganz gewaltig entwickelt im Gegensatz zu fast allen anderen Kulturen. Und ich glaube nicht, dass wir diese Dinge über Bord werfen sollten. Das ist nur ein kleines Zeichen. Zum Beispiel der Handkuss wurde ja von den spanischen Habsburgern nach Wien gebracht und war eigentlich eine Grußform für die Kirchenfürsten, so wie jetzt auch immer noch beim Papst der Kuss auf dem Fischerring. Und diese Geste besondere Achtung wurde eben den Frauen zuteil und ist ja international bekannt. Also wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern, die erste Weltreise von ihrer Bundeskanzlerin, da wurde sie sowohl in Russland als auch in Frankreich, als auch in Amerika vom Präsidenten mit Handkuss begrüßt und auch vom Premierminister in Großbritannien. Das ist nicht etwas, was jetzt nur in Österreich ab und zu in der Gesellschaft gepflegt wird, sondern ist tatsächlich eine international anerkannte Grußform, die allerdings weitgehend von unserem Bussi-Bussi inzwischen verdrängt wird. Unter Bekannten
mein
zumindest.
Verdacht ist allerdings, ehrlich gesagt, dass die Medienabteilungen der entsprechenden Regierungen durchaus darauf vorbereitet waren, dass eine solche Grußform gerade gegenüber unserer Kanzlerin doch einiges Aufsehen erregen würde.
Gut, diesen Verdacht kann ich nicht widerlegen, aber es ist Tatsache, dass sie mit Handkuss begrüßt wurde.
Viele Frauen halten solche Benimmregeln wie eben den Handkuss ja für überflüssig. Also gerade Feministinnen sagen ja, sie wollen nicht gesellschaftlich erhöht werden, sondern sie wollen Gleichberechtigung. Herr Schäfer-Ellmeier, was sagen Sie dazu?
Naja, das habe ich ja schon, ich weiß nicht, in wie vielen unzähligen Diskussionen mit Feministinnen durchgepaukt und habe ja gerade eben gemeint, das ist sehr schade, dass die Feministinnen, die sonst sehr viele gute Punkte in ihren Argumenten haben, in diesem Punkt meiner Meinung nach leider genau in die falsche Richtung argumentieren, weil das genau eine Errungenschaft unserer Kultur für die Frau ist, dass man ihr zum Beispiel den Vortritt lässt, dass man ihr die Tür aufmacht. Ja? In anderen Kulturen geht die Frau 3 Meter hinter dem Mann, hat überhaupt wenige oder gar keine Rechte. Wir mussten gerade jetzt zum Beispiel einer Japanerin, die einen österreichischen Diplomaten geheiratet hat, als sie jetzt zurück nach Wien kam, erklären in einer Sitzung, warum sie ihrem Mann nicht die Tür aufmachen und in den Mantel helfen sollte in Gesellschaft, weil das halt in unserer Kultur ein falsches Signal normal ist. In Japan ist das halt so üblich.
Mhm. Herr Macho, was denken Sie? Werden diese Gesten manchmal überschätzt, vielleicht auch von Feministinnen? Also, dass man denen zu viel Bedeutung einräumt und das mit der Gleichberechtigung kann ja auch gleichzeitig noch geschehen.
Ich habe ja den Eindruck, wenn ich die feministischen Diskussionen verfolge, dass die Feministinnen gerade ganz andere Themen im Auge und im Visier haben, wenn man es so bezeichnen will, als den Handkuss.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit zum Beispiel.
Zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit, aber auch die, wenn ich an die MeToo-Debatte denke, da geht es ja um Formen des Übergriffigen und so weiter. Also es gibt eine Reihe von Themen, die, glaube ich, im Moment sehr viel wichtiger sind als diese Gesten. Und ich habe persönlich einfach oft die Erfahrung gemacht, dass die Ausführung solcher Gesten, wie nehmen wir mal als Beispiel den Handkuss oder das in den Mantel helfen, es auch voraussetzt, dass der jeweilige Mann diese Gesten beherrscht. Ich habe tatsächlich in Lokalen schon relativ oft gesehen, wie unangenehm das ist, wenn ein Mann einer Frau in den Mantel helfen will und sie dabei sozusagen so hemmungslos verstrickt in dieses Kleidungsstück, dass man 5 Minuten braucht, bis sie mit dem Ärmel fertig geworden ist. Also das muss man auch können. Und beim Handkuss gibt es eigentlich nichts Peinlicheres als der geschmatzte und nicht markierte Handkuss, der mehr an Körperkontakt impliziert, als der Frau in diesen oder anderen Momenten vielleicht lieb ist. Das heißt, es ist von daher so, dass man dem vielleicht mit einer gewissen Skepsis begegnen kann, zumal dann, wenn diese Gesten nicht wirklich kompetent und gut ausgeführt werden können.
Ich würde auch davor warnen, diese Gesten so eindeutig auszulegen. Von einer Höherstellung von Frauen in westlichen Gesellschaften würde ich nicht sprechen, historisch nicht. Und auch in der Gegenwart haben wir noch nicht mal Gleichberechtigung erreicht. Sie haben vollkommen recht, dass es in anderen Teilen der Welt, sagen wir Indien, durchaus noch schwieriger bestellt ist um die Lage von Frauen. Aber angesichts eines entwickelten Etikettekanons, den wir hier gerade beschrieben haben, der im Wesentlichen ja sich im 19. Jahrhundert aus den aristokratischen Zusammenhängen entwickelt hat und in einer Situation entsteht, in der Frauen massiv benachteiligt sind, ist es, glaube ich, zu eindimensional. Also sagen wir mal, die Entrechtung von Frauen in der Ehe im 19. Jahrhundert durch Handküsse irgendwie kompensieren zu wollen. Ich glaube, so geht das nicht.
Mhm. Aber das Entrechtung wollen wir ja gar nicht kompensieren, sondern eben besondere Achtung damit ausdrücken.
Ja, das nützt mir nur nichts, wenn ich kein Sorgerecht für meine Kinder bekommen kann,
ja,
wie es im 19. Jahrhundert der Fall war.
Ja, okay, aber momentan reden wir über das 21. Jahrhundert und den Handkuss heute.
Ja, aber man kann natürlich zum Beispiel darauf hinweisen, dass zum Beispiel eben Vergewaltigung in der Ehe noch nicht so lange ein strafrechtlich relevantes Vergehen ist. Und wir feiern gerade 100 Jahre Frauenwahlrecht, aber man muss auch daran erinnern, dass diese Fortschritte zum Teil erst vor wenigen Jahrzehnten oder Jahren erzielt wurden.
Und die Etiketteregeln sind teilweise sehr viel älter. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir auch mit dieser Frage um, dass sich Regeln ja auch ändern? Herr Schäfer-Ellmeier, Sie haben jetzt gerade vorhin gesagt, dass Sie die zweite Auflage Ihres Buchs herausgegeben haben, der große Ellmeier. Ja, da ändert sich doch auch sicherlich immer was, oder?
Ja, also zum Beispiel hat ja mein Großvater das erste Buch unserer Familie da in den 50er Jahren geschrieben. Dann haben meine Eltern das ihre in den 70ern, dann habe ich mein erstes in den 90ern geschrieben, dachte, damit ist die Sache erledigt. Aber weit gefehlt, inzwischen eben ist so viel anders, dass man da ständig nachfassen muss und natürlich auch viel mehr Themen mit abdecken muss, meiner Meinung nach, als das früher der Fall war. Es gibt, haben wir gerade vorhin das Handy zum Beispiel erwähnt oder diese ganze Internet-Problematik, also Problematik insofern, dass wir diesen Hass und Mobbing und all diese Dinge im Internet erleben, die natürlich genau das Gegenteil von gutem Benehmen sind und uns wirklich schwer zu schaffen machen, besonders in den Schulen, wo wir ja viel unterwegs sind. Die Regeln an sich sind nicht so stark verändert, aber die Menschen selbst und die ganze Umwelt und alles, was sich so eben verändert hat in unserer ganzen Welt, darum geht es, wo man eben Dinge anders ansehen muss und auch die Einstellung zu manchen Dingen. Ja, wir haben ein ganzes Kapitel über Menschen mit Beeinträchtigung drinnen, wo wir auch vieles anders geschrieben haben als jetzt im letzten Buch.
Also für die Historikerinnen sind Benimmbücher seit dem ersten Knigge am Anfang des 19. Jahrhunderts eine wunderbare Quelle, um festzustellen, in welcher Weise sich eben Formen des gesellschaftlichen Umgangs geändert haben. Ich habe gerade zum Beispiel selbst mal versucht festzustellen, seit wann eigentlich in Benimmbüchern nicht mehr empfohlen wird, die Gattin eines Professors mit Frau Professor anzusprechen. Das ist erst im 20. Jahrhundert der Fall übrigens.
Ja, aber das ist ja wirklich interessant. Also wie hat sich denn der Knigge-Index der letzten Jahrhunderte verändert? Was ist Ihnen aufgefallen dabei?
Es ist mir in besonderer Weise natürlich aufgefallen, dass Themen hinzukommen. Also das, was wir gerade gehört haben, Kommunikationsformen, die es gar nicht gegeben hat. Die Rolle des Fernsehens zum Beispiel, ne, in den 50er Jahren, das ist so ein ähnlicher Vorgang. Da wird dann auch für die Familie empfohlen, wie man denn gemeinsam Fernsehen schaut, was natürlich in den früheren Ausgaben nicht enthalten ist. Also das kann man feststellen, aber auf der anderen Seite kann man auch versuchen festzustellen, wie sich dahinterliegende gesellschaftliche Werte verändert haben, jenseits nun von Neuerungen, mit denen man umgehen muss. Und da gibt es einerseits natürlich viel Stabilität, also sowas wie Respekt oder Höflichkeit im Sinne von Rücksichtnahme. Das geht sicher durch alle Ausgaben von Knigge und ähnlichen Benimmbüchern, die wir kennen. Aber in der Frage des Geschlechterverhältnisses zum Beispiel gibt es doch relativ eindeutige und große Veränderungen.
Vielleicht kann man das Spektrum noch ein bisschen erweitern. Überall dort gibt es Veränderungen, wo wir auch mit neuen Lebenssituationen und Lebensroutinen konfrontiert werden. Und das betrifft jetzt zum Beispiel nicht nur Internet oder Umgang mit Medien, was, glaube ich, ein wichtiges Kapitel ist, sondern eben auch zum Beispiel die Praxis des Reisens. In der Tat ist ja die Geschichte des Reisens und des Tourismus von ganz beispiellosen Zunahmen betroffen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich meinen ersten Flug absolviert hatte und entsetzlich nervös war. Inzwischen ist das etwas, was eine ganz große Zahl von Menschen ganz alltäglich tut und wo die Höflichkeitsregeln einfach deshalb, weil Billigflieger Gramps zu Zeiten von Knigge oder auch von Thomas Handy, der in den 20er Jahren ein riesiges Benimmbuch auf Englisch publiziert hat, das unter dem Titel stand The Science of Culture, das war damals Kulturwissenschaft, nämlich genaue Auskunft geben können über das richtige Benehmen. Das gab es damals noch nicht und diese neuen Bedingungen erfordern natürlich auch neue Anpassungen. Was ist angemessen, was ist nicht angemessen? Und wir alle haben uns schon endlos geärgert über Höflichkeitspannen, wie sie zum Beispiel in diesen engen Stahlröhren der Flugzeuge regelmäßig passieren, weil die Menschen nervös sind und überhaupt das schlecht ertragen, so eng zusammengepfercht zu werden.
Und die Reservierung von Liegen an Swimmingpools durch Handtücher lässt sich auch nicht durch die besten Benimmbücher offenbar abschaffen.
Genau. Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Man kann mit einem Benimmbuch nicht fundamentale Verhaltensänderungen erzielen bei niemandem. Es geht wirklich um die Erziehung durch die Eltern. Und die Eltern haben dort eine ganz entscheidende Verantwortung. Und leider Gottes wird die eben oft vernachlässigt, wie ich dauernd in den Schulen erlebe, wo die Lehrer oder auch die Direktion sehr viel Benimmunterricht eigentlich übernehmen müssen, statt sich mit dem Fachwissen mehr zu beschäftigen.
Frau Wienfort, ist diese Klage nicht so alt wie die westliche Kulturgeschichte?
Ja, die Jugend war immer schlimm und wird immer schlimm bleiben. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Standardversion.
Aber das habe ich nicht gesagt. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Also, ich habe gesagt, dass die Eltern ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Die Jugend, die wir ja zu Hunderten jeden Tag in der Tanzschule haben, die ist in Ordnung.
Ja, aber es gibt sicherlich auch den anderen Teil der Jugend, die Sie vermutlich doch eher nicht in der Tanzschule sehen. Also das ist ja dann wiederum ein bestimmter Ausschnitt und nicht vollkommen repräsentativ. Also ich bin keine Pädagogikhistorikerin, aber man kann vielleicht schon sagen, dass in den Jahren und Jahrzehnten nach 1968 als so etwas wie eine liberalere, antiautoritärere Erziehung sich ausgebreitet hat in der Bundesrepublik und in vielen anderen Staaten, ja, vielleicht sowas wie eine gewisse Orientierungslosigkeit eingetreten ist. Was um Himmels Willen sollen denn Eltern am Verhalten ihrer Kinder regulieren, unterdrücken etc.? Also das kann sein, dass man tatsächlich auch empirisch herausfindet, Eltern sind unsicher in ihren Anweisungen oder in ihrer Rolle auch. Viele begreifen sich eher als Freunde und Freundinnen ihrer Kinder, was gerade in der Pubertät vermutlich doch nicht, jedenfalls kein Alleinselig macht. machende Weg sein kann. Also da gibt es schon neue Entwicklungen, die zu diesen allgemeinen Diagnosen führen, dass doch Verhaltensunsicherheiten in beinahe allen Belangen, in allen Altersstufen zunehmen.
Das ist ganz sicher ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Mich würde noch ein Punkt interessieren, nämlich das ist die Verschiebung von, scheint mir, von Gesten oder ritualartigen Routinen auf Sprache. All das, was wir manchmal positiv, manchmal negativ an der Political Correctness diskutieren, hat ja damit zu tun, dass ein ganz neues Feld von Höflichkeit hier aufgemacht worden ist, das was damit zu tun hat, wie man Menschen richtig anspricht, charakterisiert. Und das führt dann über das Grüß Gott sagen oder Auf Wiedersehen sagen oder Bitte oder Danke sagen weit hinaus, wo es um die Frage geht, wie beschreibe ich, wie charakterisiere ich, wie rede ich so jemand richtig an. Und das betrifft eben nicht nur das Geschlechterverhältnis, das betrifft eben tatsächlich auch verstärkt inzwischen den Umgang von verschiedenen Kulturen miteinander. Das hat was mit Globalisierung zu tun. Mhm. Und natürlich auch den Umgang der Generationen miteinander. Wir reden immer über die Jugend, aber es ist natürlich auch sehr wichtig zu sehen, wie sich der Umgang mit Lebensalter, mit Altwerden und so weiter verändert hat in einer Kultur, in der wir gegenwärtig leben, in der eben zum Beispiel der fitte und eben nicht bedürftige alte Mensch gar nicht will, dass man ihm in der Straßenbahn den Sitz anbietet, als wäre er schon so gebrechlich, dass er nicht mehr 3 Stationen stehen kann. Ich habe das tatsächlich schon öfter erlebt. Da vergesse ich dann immer, dass ich selber im 7. Lebensjahrzehnt bin, wenn ich meinen Platz anbiete in der Straße, dass Leute das als kränkend empfinden, weil sie, nein, ich fahre ja gar nicht so weit und dann gucken sie einen ein bisschen beleidigt an, so als hätte man ihnen schon sozusagen den Stock angehext, dadurch, dass man ihnen den Sitz anbietet. Das heißt, hier verändern sich auch im Zuge sozusagen gesellschaftlicher, demografischer Veränderungen Etikettregeln.
Also es geht ein bisschen um die Frage, ob Political Correctness auch direkt eine Art von Verlängerung von Etikette auch ist, wie zum Beispiel diese Bereiche miteinander zusammenhängen.
Klar.
Frau Wienford, was denken Sie dazu?
Also sie hängen sicher zusammen, das glaube ich ist ganz unbestreitbar. Aber ich würde eigentlich nicht glauben, dass es einzig um nur Sprach oder sprachlich vermittelte Kommunikationsform gibt. Ansonsten sagt man ja meistens, wir leben sehr viel stärker, als das in früheren Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten der Fall gewesen ist, in einer visuellen Kultur, in der es eben immer darauf ankommt, wie wir aussehen. Also vieles von dem, was wir als Internetkommunikation begreifen und vermutlich selber gar nicht so genau kennen, jedenfalls bei mir ist das so der Fall, ist ja visuell. Instagram zeigt Bilder und zeigt, wie Sie richtig sagen, Schönheit oder ästhetische Ansprüche und so weiter. Und die Grenze zu dem, was an Selbstbezeichnungen von den unterschiedlichsten Gruppen für angemessen gehalten wird und wiederum von anderen Gruppen in der Fremdbezeichnung verschoben wird, das ist ständig im Fluss. Und durch die einfach so viel größere Kommunikation, also wenn man das vergleicht mit einem, also sehr scharf gesehen, einem frühneuzeitlichen Dorf, wo am Tag vielleicht 3 Begegnungen mit Menschen möglich sind und das ist schon viel. Also diese Art von Beschleunigung und Multiplikation führt dazu, dass alle Formen von Kommunikation ja ständig in Frage gestellt werden und ständig im Fluss sind.
Mhm. Herr Macho, jetzt würde mich mal interessieren, Etikette wird ja gemeinhin vielleicht eher dem konservativeren Teil der Gesellschaft zugeordnet, so als Thema, Political Correctness vielleicht eher dem liberaleren Teil. Wie würden Sie sich das erklären?
Ja, es ist eben ein Irrtum zu glauben, dass Etikette nur sozusagen etwas für konservativere Gemüter ist, womöglich auch schon in die Jahre gekommene Menschen betrifft, während umgekehrt auf der anderen Seite zum Beispiel Political Correctness etwas ist, was eher den jüngeren oder eher den liberaleren Personen zukommt. Die beiden Bereiche durchdringen sich und wie gesagt, ich stimme Ihnen völlig zu, Frau Wienfahrt, dass das Visuelle dominant ist in unserer Kultur, aber eben dominant in Bezug auf die Selbstdarstellung und Selbstrepräsentation, während da, wenn man so will, Political Correctness, was mit dem korrekten Umgang zu tun hat mit anderen Menschen oder anderen Kulturen. Und das ist dann tatsächlich oft sehr sprachlich vermittelt und auch sehr komplex, gerade deshalb, weil sich es auch oft ändert. Stephen King hat einmal so einen netten Zeitreiseroman geschrieben. Ich glaube, der hieß Der Anschlag und drehte sich um das Kennedy-Attentat. Und da macht ein Gast sozusagen aus unserer Zeit die Erfahrung, dass er in den 60er Jahren Jahren eine Person, die er versucht, als Schwarze oder Afroamerikanerin korrekt zu beschreiben, ziemlich empört ist und ihn fragt, warum er sie nicht wie früher, weil sie das doch viel höflicher gefunden hätte, als Negerin bezeichnet. Und dann gibt es so einen längeren Diskurs darüber, warum das eine höflicher sein könnte als das andere. Und plötzlich geht sozusagen ein Political Correctness-Diskurs, den wir gut kennen, direkt in so eine Art von Höflichkeitsdiskurs über. Und das bestätigt nochmal diese Überlegung, dass Höflichkeit fast immer etwas mit Unsicherheit in Umbruchszeiten zu tun hat. Vorher muss man es nämlich nicht explizit machen. Deshalb gibt es den Streit an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, besonders gern zwischen den Franzosen und den Deutschen, wo einander wechselseitig Heuchelei oder Mangel an Aufrichtigkeit vorgeworfen wird. Den Franzosen sagt man nach, sie seien zwar besonders höflich, aber eben auch besondere Heuchler. Den Deutschen wirft man vor, sie hätten es zwar sehr mit der Aufrichtigkeit, aber dabei seien sie viel zu oft unnötig unhöflich.
Ja, es ist natürlich auch, wenn Sie gerade sagen, der Umbruch vom 18. ins 19. Jahrhundert, die Revolutionen haben natürlich sehr viel von diesem Know-how weggefegt. Und das erleben wir momentan besonders stark. Wir haben fast jeden Monat Delegationen aus China, die unbedingt an dieses Know-how kommen wollen. Es geht dann natürlich praktisch nur um Business-Etikett, weil sie eben merken, das ist ein ganz wesentliches Instrument bei der Kommunikation mit anderen Kulturen, Völkern und eben Geschäftsleuten. Und das verbindet ja auch. Wir haben ja eine Weltsprache, die ist das Englische, weil es so viele verschiedene andere Sprachen gibt. Und genauso gibt es natürlich unzählige verschiedene andere Kulturen und Sitten und Gebräuche, schon innerhalb von Österreich verschiedene. Aber da einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist natürlich ein Anliegen. Und ich glaube, da ist halt das Problem und andererseits der Vorteil, den wir in Europa haben, dass wir in dieser Kultur aufgewachsen sind, mit diesen Benehmregeln aufgewachsen sind und aber die auch können und kennen sollten. Sonst verlieren wir uns unser Gesicht, wie man so sagt, in Asien, weil die Menschen dort die Erwartung haben, dass wir uns auskennen. Genau wie wenn wir nach Japan oder China gehen, uns erwarten, dass uns jeder erklären kann, wie man mit den Stäbchen richtig isst. So muss man halt von jedem Europäer auch erwarten, dass er seine eigene Kultur beherrscht.
Aber Herr Macho, gibt es da nicht mittlerweile eine große Übereinstimmung letztendlich weltweit über Knigge insgesamt, über die Benimmregeln? Ist man nicht auf der ganzen Welt eigentlich mittlerweile schon so globalisiert, dass es diese ganzen Auslandsknigge-Bücher eigentlich gar nicht mehr geben müsste?
Ja, die gibt's vor allem deshalb, weil ganz viele Details dann doch verschieden sind zwischen den Kulturen. Nehmen wir einfach ein paar Beispiele. Also zum Beispiel kann Lächeln das klingt jetzt immer sehr allgemein und auch dadurch ein bisschen seltsam, aber Lächeln kann im Fernen Osten sehr oft auch Ausdruck von Scham oder Peinlichkeit bedeuten und nicht von erfreutem Vergnügen oder Amüsiertheit. Das ist etwas, was man wissen muss, um Situationen nicht falsch zu interpretieren. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, das ich ziemlich interessant finde. Wann in einer Gesprächssituation ist es angemessen, dem anderen tief in die Augen zu sehen? Wann ist es angemessen, mit dem Blick sozusagen etwas dezenter und vorsichtiger umzugehen, auch wenn man nicht die ganze Zeit die Augen senken muss? Das kann schon variieren von Kultur zu Kultur und deshalb entsteht auch das Bedürfnis, sich da genauer zu informieren. Da geht es dann um diese einfachen Gesten, die das Überleben im Alltag erleichtern können. Und das betrifft natürlich auch die Tischsitten. Also was mache ich, wenn ich jetzt in einer Kultur eingeladen bin, in der es als höflich gilt, mit den Fingern zu essen und als peinlich und unangemessen, so als würde man die Berührung mit dem Essen scheuen, jetzt irgendein Besteck zu verwenden. Das müssen wir eben auch zum Teil lernen und diesem Bedürfnis helfen natürlich diese Ratgeber immer wieder ab.
Ja, ich glaube auch, das ist sehr wichtig, weil man da ja auch die Gefühle natürlich ganz stark anspricht. Die kann man nicht ausblenden, nur weil man irgendwelche Regeln kennt, sondern wenn ich jemanden eben in die Augen schaue und in dieser Kultur ist das eher unüblich oder unangenehm empfunden, dann wird dieses Gefühl da sein, ob man das nun haben will oder nicht international.
Genau. Vielleicht geht es bei all diesen Fragen, wie man Etikette definiert und ob das konservativer ist und ob Political Correctness eher auf Veränderung bezogen ist, um die Frage, wo Grenzen sind, wo Grenzen eines akzeptablen Verhaltens sind für eine sich jeweils immer verändernde Umgebung. Und das heißt einerseits, bei Etikette betont man eher das Stabile, also wir haben den Eindruck, da gibt es ein festes Regelwerk und ich kaufe mir ein ein Buch und dann lerne ich das auswendig und dann kann ich das oder verinnerliche es und präsentiere es dann auch auf natürliche Weise. Und bei der Political Correctness geht es darum, Veränderungen im Umgang von meinetwegen mit Minderheiten, mit sexuellen Minderheiten, mit ethnischen Minderheiten etc. pp. Umzusetzen in einen neuen Umgang. Die sollen nicht mehr diskriminiert werden, die sollen nicht mehr ignoriert werden. Es geht immer um die Ziehung von Grenzen und Etikette ist weder so starr, wie wir denken, noch ist Political Correctness so flexibel, weil auch da ja grundlegende Respekts- und Höflichkeits- und, also wenn Sie so wollen, Achtung der Menschenwürde, obwohl es jetzt ein bisschen hochgestochen klingt, den Ausschlag geben sollten.
Das war das SWR2-Forum. Küss die Hand, ist Benimm wieder in. Mit dabei waren Professor Dr. Thomas Machow, Kulturwissenschaftler und Philosoph Wien, Professor Thomas Schäfer-Ellmeier, Tanzlehrer und Benimm-Experte Wien, Professor Dr. Monika Wienfort, Historikerin, Humboldt-Universität Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.